Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Global Director IT Sustainability bei Siemens und das heutige Thema, wie die IT zum Erfolgsfaktor für mehr Nachhaltigkeit werden kann. Hallo und herzlich willkommen, Rainer Kacher.
Hallo Christoph, es freut mich sehr, dabei zu sein. Ich freue mich, mit dir heute mich unterhalten zu dürfen zu so einem wichtigen Thema, was auch gleichzeitig ein Herzensthema von mir ist.
Es freut mich extrem, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt ganz kurz erwähnt, Global Director IT Sustainability. Ich weiß, da steckst extrem viel dahinter. Hol uns da gerne mal ab. Wer bist du genau und mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich?
Ja, sehr gerne. Global Director IT Sustainability ist eine sehr hochtrabende Bezeichnung letztlich dafür, dass ich in meiner Funktion bei Siemens, und dort arbeite ich in der Konzernzentrale hier in München, für das Thema Nachhaltigkeit in der IT und durch die IT strategisch verantwortlich bin. Das heißt, meine tagtägliche Aufgabe ist es, zu definieren, was die IT der Siemens AG, das sind in Summe genommen 300.000 Mitarbeitende, die wir haben weltweit, die wir mit IT-Services bedienen, was das in irgendeiner Form mit Nachhaltigkeitsthemen zu tun haben kann. Das heißt, wo kann die IT dabei helfen, die Ziele zu definieren? Siemens hat sehr ambitionierte Ziele gesetzt im Kontext von Nachhaltigkeit. 360-Grad-Blick da drauf. Bei uns nennt sich das Framework Degree. Und da ist natürlich die IT, die Digitalisierung, ein großer Enabler. Das heißt, der Schwerpunkt liegt darin, das Thema Transparenz, Datenverarbeitung, Datenanalyse schon mal tagtäglich zu betrachten und natürlich aber auch dafür zu sorgen, dass die IT, die Digitalisierung selbst, nicht zum nächsten Problem wird. Denn je mehr wir digitalisieren, je mehr wir an digitalen Medien nutzen, umso mehr Daten entstehen, umso mehr Rechenzentren braucht es. Das heißt, auch dafür zu sorgen, dass unser eigener Fußabdruck tatsächlich geringer wird und nicht größer wird. Und so als dritte weitere Thematik ist das Thema Corporate Social Responsibility auf meiner Agenda. Das heißt, überall dort, wo Digitalisierung in irgendeiner Form gesellschaftlichen Mehrwert leisten kann, sei es im Sinne von Bildung, sei es im Sinne von Inclusion, sei es im Sinne von Diversity oder Gender Equality, überall dort ist auch mein Zuständigkeitsbereich, wie gesagt, bei Siemens. Zu mir als Person, weil du gefragt hast, Christoph, ich bin 44, wohne mit meiner Familie, mit meinen drei Kindern und mit meiner Frau hier in München im südlichen Landkreis und versuche das Thema natürlich auch in meinem Privatleben entsprechend so zu etablieren, dass ich Nachhaltigkeit lebe und nicht bloß als Job habe, sondern das ist tatsächlich die Kombination aus einer schon seit langem bestehenden privaten Leidenschaft und halt eben in dem Job jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren.
Sehr, sehr spannend. Und bevor wir da gleich in diese ganze Thematik einsteigen, IT und Nachhaltigkeit, wie passt das konkret zusammen? Wir haben ja letztens schon natürlich ein Vorgespräch gehabt und du hast auch so ganz kurz geschildert, wie du generell zu diesem Thema auch privat gekommen bist und warum du dich intensiv mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Deswegen wäre da auch nochmal so ein bisschen tieferer Einblick spannend. Wie bist du generell zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Was war da so der konkrete Auslöser?
Also die erwähnten drei Kinder sind tatsächlich der treibende Aspekt, der mich tagtäglich daran erinnert, dass das wichtig ist, hier was zu tun. Und der Auslöser war tatsächlich auch primär genau eben das. Also meine Frau hat 2010, haben wir im Prinzip beschlossen, wir wollen Kinder in die Welt setzen. Das ist tatsächlich ein Wunsch, den wir haben und haben dann im Prinzip in dem Moment uns Gedanken gemacht und darüber nachgedacht, was müsste es denn eigentlich für das Kind und für die Kinder in Zukunft geben, damit die sinnvoll aufwachsen, sicher aufwachsen, gesund aufwachsen und möglichst alles an Umgebung entsprechend dafür geschaffen ist. Und damit beschäftigt man sich natürlich ganz automatisch mit Ernährung, mit Kleidung, mit Produktion von diversen Geschichten. Wo kommt was her? Man stellt relativ schnell fest, es gibt wenig Transparenz an vielen Stellen. Man weiß einfach nicht mehr, wer steckt hinter dem Produkt. Das heißt, die Distanz zwischen Produkt, zwischen HerstellerInnen und zwischen KonsumentInnen, die ist einfach so groß, dass man an vielen Stellen erstmal anfängt, sich da ja Gedanken zu machen, sinnvoll drüber nachzudenken. Und das hat dafür gesorgt, dass für mich im Prinzip viele, viele Themen, die in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit normal waren, ich bin 77 geboren, das heißt Ende der 70er, Anfang der 80er, waren viele Themen anders, als sie das heute sind. Und das ist mir aber meistens nicht wirklich bewusst gewesen, wurde dadurch aber wieder ins Bewusstsein gerückt, nämlich zum Beispiel Lebensmittel saisonal zu kaufen, lokal zu kaufen, vielleicht beim Bauern direkt vor Ort zu kaufen, wenn das denn möglich ist. War, wie gesagt, in meiner Kindheit ein normales. Meine Großeltern hatten eine Kleinstlandwirtschaft, das heißt, da war das eigentlich üblich, dass man einen Großteil dessen, was man verbraucht hat, an Lebensmitteln halt eben ökologisch angebaut hat, im eigenen Garten hatte und genau gewusst hat, zu welcher Zeit gibt es eigentlich jetzt was und nicht die Erdbeeren im Dezember. Und das kam dadurch natürlich wieder so ein bisschen hoch. Ich habe dann angefangen, mich privat zu engagieren, war in erstmal Umweltaspekten unterwegs und bin da immer noch unterwegs. Das heißt beim BUND-Ortsverband zum Beispiel hier in München, beziehungsweise im München-Landkreis, habe mich dann politisch auch motiviert und engagiert und eingebracht, was für mich tatsächlich auch ein Learning war, insofern, dass natürlich der Hebel, den man in der Politik hat, eigentlich nur dann groß ist, wenn man entsprechend an den richtigen Parteien partizipiert und an denen tatsächlich dann auch versucht, möglichst schnell voranzukommen. Das wiederum hat aber mit meiner Ideologie nicht gepasst. Das heißt, ich bin bei einer Kleinstpartei aktiv, bei der ÖDP, die primär ihren Fokus auf Ökologie hat und Demokratieaspekte hat, Gemeinwohl und Co., die natürlich aber als Kleinstpartei einfach so gut wie keinerlei Hebelwirkung hat. Und was dadurch dann auch entstand, war dann irgendwann so der Wunsch, das nicht bloß im Privaten zu tun und am Büroeingang dann die Nachhaltigkeit und die ganzen Themen, die mir wichtig sind, hinter mir zu lassen, sondern das in den Alltag zu integrieren und mit zu übernehmen und möglichst auch dort weiterzutreiben. Es hat aber eine ganze Zeit lang gedauert, bis das tatsächlich möglich war. Meine Tochter wird jetzt im September 11. Ich bin jetzt seit 2 Jahren in dem Job. Das heißt, da hat sich die Beharrlichkeit und der Wunsch tatsächlich auch über die Zeit hindurch einfach immer mehr noch aufgebaut und wurde jetzt dann tatsächlich aber erst vor 2 Jahren dann auch dahin dann ermöglicht.
Und schlagen wir da jetzt am besten gleich mal die Brücke vom Privaten in den beruflichen Alltag. Wie passt da konkret IT und Nachhaltigkeit zusammen?
Letztlich ist, ich habe es bewusst gerade vorhin als Beispiel gehabt, das Thema Transparenz, Datentransparenz, ein ganz, ganz großer Aspekt. Wenn ich nicht weiß, wo ich heute stehe in umweltrelevanten Aspekten, dann weiß ich auch nicht, was ich verändern muss, um es zu verbessern. Das geht ganz trivial los, wenn ich mir Produkte heute angucke. Das Thema Lieferkettengesetz hier in Deutschland, beziehungsweise die Transparenz von Lieferketten im europäischen Umfeld ist da, glaube ich, ein Thema, was man mittlerweile auch mal kennt und gehört hat davon. Produkte, die jetzt nicht relativ trivial von der Sache her sind, sind meistens komplett intransparent, wer zu welchem Zeitpunkt eigentlich welchen Rohstoff geliefert hat. Jetzt so ein bisschen auf Siemens geguckt. Wir haben durchaus einen sehr großen Business-Aspekt in der Siemens Mobility mit Zügen. Das heißt ICEs zum Beispiel, ICE 3 Neo hat jetzt die Deutsche Bahn kürzlich wieder 32 Stück bestellt. Ein ICE setzt sich aus 1,2, 1,3 Millionen Teilen zusammen. Das heißt, diese Teile, die in diesem ICE verbaut sind, haben natürlich alle eine Umweltwirkung. Das geht von CO2 los in der Produktion, sei es bei Stahl, sei es bei Kupfer, sei es bei elektronischen Komponenten. Das geht über den Transport dieser Materialien, das geht zu Sourcing, also Rohmaterialien, die irgendwo herkommen müssen, wenn es Kupfer, Mangan und Co. ist. Das geht bis hin zu Menschenrechtsthemen, die natürlich irgendwo betrachtet werden müssen, wenn vielleicht auch Kinderarbeit ein Thema sein könnte potenziell. All diese Dinge, die da passieren, sind an vielen Stellen uns nicht transparent. Wir wissen nicht, was passiert, zu welcher Zeit, wo, an welchem Punkt. Wenn jetzt aber natürlich eine Veränderung passieren soll, wenn wir, und das wollen wir, sehr bewusst natürlich Einfluss darauf nehmen wollen, dass das Produkt, in dem Fall das Beispiel des ICEs, ein möglichst nachhaltiges ist, mit einem möglichst geringen Umweltwirkungsabdruck in negativer Form. Und wir natürlich dann die Möglichkeit haben wollen, das zu beeinflussen, was in der Lieferkette passiert mit all unseren Partnerunternehmen, mit denen wir arbeiten, braucht es dafür Transparenz. Diese Transparenz kriege ich über Daten. Die Daten habe ich an vielen Stellen heute, wenn überhaupt, dann manuell verarbeitet, an vielen Stellen manuell verarbeitet. Damit ist es natürlich maximal schwierig, in so einer großen Menge sehr effizient, sehr schnell und auch verlässlich die Daten in irgendeiner Form weiterzuverwenden. Was dazu kommt, ist, ich brauche eine Vergleichbarkeit. Auch da braucht es die IT, die Digitalisierung, weil ich ansonsten natürlich Gefahr laufe, dass die Herstellenden, dass vielleicht die Partnerunternehmen, mit denen wir arbeiten, alle sehr unterschiedliche Standards benutzen, um vielleicht zum Beispiel jetzt den CO2-Fußabdruck zu kalkulieren. Das ist an vielen Stellen leider heute im Markt noch nicht standardisiert. Das heißt, da braucht es definitiv erstmal Klarheit, welcher Standard wird denn verwendet, um auch Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen. Und auch da kommt die IT mit rein. Und natürlich, ganz pragmatisches, ganz simples Beispiel, Digitalisierung ersetzt an vielen Stellen, hat man durch die Pandemie jetzt auch gemerkt, vorher manuelle Prozesse, also überall dort, wo jetzt vielleicht bisher eine physische Unterschrift notwendig war, wo ich irgendein Dokument durch die Gegend geschickt habe, erstmal ausdrucken musste, dann wurde es unterschrieben, wurde wieder zurückgeschickt. Also das ist durch Transport natürlich Umweltwirkung entstanden, durch den Papierverbrauch, um es dann am Ende dann doch zu digitalisieren und irgendwo angescannt abzulegen. Da kann ich natürlich mit IT, mit Digitalisierung einfach einen Einfluss nehmen, indem ich die Abläufe, die Prozesse, die heute manuell sind, morgen digital abbilde. Das sind jetzt mal so konkrete Beispiele, wo die IT letztlich einen Wirkungsaspekt hat und so dieses Buzzword IT und Digitalisierung als Enabler einfach auch griffig wird, wo man versteht, glaube ich, was damit gemeint ist.
Aktuell ist es ja wirklich so, dass jedes Unternehmen fast sich dieses Passwort, sage ich mal, Nachhaltigkeit irgendwo auf die Website, irgendwo in einen Artikel reinpackt. Was konkret dahinter steckt, lassen wir mal dahingestellt. Da könnte man natürlich ewig lang drüber diskutieren, was die Unternehmen dann wirklich machen. Aber was definitiv der Fall ist, dass die meisten Unternehmen Nachhaltigkeit und IT nicht in diese Verbindung bringen und diese zwei Themen gemeinsam betrachten. Woran liegt das, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, die IT hat an vielen Stellen da noch nicht den Blick auf das Thema IT als Unterstützung zu sehen und Sustainability als Service Offering zu betrachten. Deswegen, ich rede auch bewusst nicht von Green IT oder IT for Green, sondern von IT for Sustainability, weil da ein Service entstehen kann, ein Mehrwert entstehen kann, den man erstmal finden muss und den man erstmal betrachten muss. Und ich habe bewusst das Thema Datentransparenz genannt. Data Analytics ist, glaube ich, in den meisten Konzernen durchaus mittlerweile ein standardisiertes Thema. Wir werten alle Daten aus und es werden Daten aggregiert, es werden Daten transparent irgendwo dargestellt. Wo das aber selten bis gar nicht passiert, ist im Umweltaspekt. Das heißt, die Umweltrelevanz hat man da bisher, glaube ich, zu wenig betrachtet, zu wenig Klarheit gehabt drüber. Und an vielen Stellen sind leider so die Nachhaltigkeitsthemen immer noch in einer Bubble, in einer sehr spezifischen Bubble von Menschen, die sich mit Nachhaltigkeit aus wissenschaftlichen Aspekten heraus beschäftigen und das im Unternehmen dann in der Verantwortung haben und versuchen, das über ihre eigenen Möglichkeiten dann weiter zu betrachten. Und was fehlt, ist die Übersetzung. Es braucht Menschen, die beide Sprachen sprechen, die in beiden Welten zu Hause sind und die versuchen, das eine zum anderen zu transportieren und auch verständlich zu machen. Und ganz konkret wird das aus meiner Sicht jetzt bei den ganzen Direktiven, die jetzt kommen, das heißt Gesetzgebungen, die am Ende dann auch Reportings und Datenauswertungen verlangen, das heißt, wo ich gar keine Wahl mehr habe, wo ich nicht sagen kann, naja, ob ich jetzt einen Sustainability Annual Report veröffentliche oder nicht, jetzt vielleicht hilft es mir was in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, vielleicht verkaufe ich ein paar Prozent mehr, aber wenn ich es nicht mache, ist auch nicht so wild. Das ist in Zukunft was anderes. Die Corporate Sustainability Reporting Directive zum Beispiel, die jetzt auf europäischer Ebene eingeführt wird für Unternehmungen größer 2500 Mitarbeitenden mit Hauptsitz in Europa, die hat ab 2024 eine Berichtspflicht, rückblickend auf das Jahr 2023. Das heißt, schon ab nächstem Jahr muss ich Daten erfassen, die ich dann in 2024 berichte, und zwar mit 107 KPIs zu unterschiedlichsten umweltrelevanten Aspekten, von Climate über Pollution, über Water, über Biodiversity. Das heißt, das sind ganz viele Themen. Da kann die IT einen riesigen Mehrwert bringen und ohne IT funktioniert es nicht. Und genau das muss aber erstmal ankommen, das Verständnis muss man erstmal kriegen, dass da die IT nicht der klassische, typische Dienstleister für Infrastruktur und für Netzwerke und für Datacenter und für IT-Services ist, sondern dass da mehr dann dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, bei vielen noch nicht so wirklich angekommen. Vielleicht noch ein zweiter Punkt, der mir durchaus auch in den letzten Monaten häufig begegnet ist. Ich habe die große Ehre und die Freude und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass das so ist, meinen Job zu 100% ausführen zu können. Das heißt, ich mache seit 2 Jahren nichts anderes als genau das, mich um die Themen Nachhaltigkeit zu kümmern in der IT und durch die IT. In 95% der Unternehmungen, die ich kennengelernt habe, sind das Add-on-Rollen. Das heißt, da sind Verantwortliche, vielleicht mal ein CIO und CTO, der das Thema irgendwie mitmacht. Oder es gibt dann vielleicht auf der Ebene drunter die IT-Verantwortlichen, die jetzt einen Service verantworten oder die für Infrastruktur verantwortlich zeichnen, die das dann Add-on oben drauf kriegen. Das Thema hat so eine hohe Komplexität und wenn ich das wirklich vernünftig durchdringen möchte, kann ich das nicht als Add-on mit irgendwie 10% meiner Zeit und mit Prio 5 nebenbei irgendwie mitbegleiten. Und ich glaube, da liegt auch ein großer Hebel drin und auch ein großer aktueller Aspekt drin, warum bei vielen Firmen, bei vielen Unternehmen das noch nicht so angekommen ist, wie es das vielleicht tun sollte. Und jetzt weiß ich aber auch, dass ich privilegiert bin, weil ich natürlich in einem Großkonzern sitze und die Möglichkeit überhaupt erst besteht und wir die finanziellen und auch die Ressourcenmöglichkeiten haben, das Thema entsprechend so zu handhaben mit einer 100%-Rolle. Ich glaube aber und wage zu behaupten, dass ein Großteil der Unternehmungen, die das heute noch nicht tun, gar keine andere Wahl haben, als auch das in Zukunft so zu betrachten.
Und lass uns jetzt gemeinsam mal direkt in deinen täglichen Alltag gehen. Welche Nachhaltigkeitsziele verfolgt ihr da jetzt konkret bei Siemens in der IT?
Also wir haben als Unternehmen natürlich übergreifend Ziele definiert. In dem vorhin kurz erwähnten Degree-Framework gibt es zum Beispiel jetzt auf CO2 bezogen, weil das aktuell, glaube ich, mit am präsentesten und am klarsten auch ist in der öffentlichen Wahrnehmung, das Scope 1 und Scope 2 Emissionen. Das heißt, das sind die Greenhouse Gas Emissions, die durch die eigene Produktion, die eigene Verantwortung entstehen, durch den Energiebedarf bestehen, auf komplett Null zu kriegen, also Net Zero bis 2030, das heißt innerhalb der nächsten 7 Jahre. Den Scope 3, das heißt alles, was aus der Lieferkette kommt, um jeweils dann 30% zu reduzieren bis 2030 und auf Null zu kriegen bis 2050. Das in IT übersetzt heißt, wir haben für uns das Ziel gesetzt, die Emissionen, ich habe es 25 by 25 genannt, die Emissionen der IT insgesamt, Scope 1, 2 und 3, das heißt die gesamte Kette, egal ob Eigenbetrieb, ob über irgendwelche Private Cloud Offerings oder über Hyperscaler, die Systeme betrieben sind, ob wir den Service selbst bereitstellen oder as a Service beziehen, das Ding um 25% CO2-Reduktion bis nächstes oder übernächstes Geschäftsjahr quasi zu definieren. Das ist das große Ziel, was drinsteckt. Wir haben dann an vielen Stellen auch sehr konkrete Ziele, was die Vermeidung von Müll zum Beispiel anbelangt, Elektronikschrott. Jetzt haben wir bei 300.000 Mitarbeitenden durchaus eine nette Menge an Geräten, die bei uns benutzt wird, von Smartphones über Tablets, über Drucker und Monitore und über Laptops und Co. Das heißt, ein End of Life heißt da für uns natürlich, die Refurbishment-Quote nach oben zu bringen, soweit wie es irgendwie möglich ist. Wir sind aktuell bei rund 80%. Das heißt, 20% der Geräte sind Stand heute noch nicht im Refurbishment, sondern landen im Zweifel im Landfill, irgendwo auf einer Mülldeponie. Das zu reduzieren und auf ein Minimum runterzukriegen, beziehungsweise quasi auch komplett auf Null zu kriegen, das ist das Ziel, an dem wir konkret arbeiten. Sehr häufig da dann mit Partnerunternehmen zusammen. Das heißt, die Geräte werden dann am Ende ihres Lebenszykluses übernommen, werden aufbereitet, werden entsprechend vorbereitet für den Zweitmarkt, für eine Zweitmarktnutzung oder dann an Mitarbeitende selbst abgegeben oder zumindest in eine Spende gepackt. Das ist ein sehr, sehr konkretes Thema, an dem wir gerade aktuell arbeiten.
Und nimm uns jetzt mal so mit in deine Reise. Das heißt, wir versetzen uns jetzt nochmal relativ in die Ausgangssituation. Dieses Thema ist jetzt präsent bei euch. Du hast zum Beispiel dieses ganz große Projekt übernommen. Die Ziele sind definiert worden. Was waren dann so die ersten Projekte oder die ersten konkreten Schritte, dass man da mal in die Wege kommt und dieses ganze Thema intern vorantreibt?
Ja, was es definitiv gebraucht hat, war es überhaupt erstmal die Bereitschaft, also die Awareness zu schaffen und auch die Bereitschaft zu kriegen, über dieses Thema wirklich vernünftig zu diskutieren und nicht abgetan zu werden als hier, naja, der Öko und das passt schon und alles gut, der kümmert sich ja und so. Das heißt, der Beginn der Reise war tatsächlich überhaupt das mal transparent zu machen, wo stehen wir denn heute, an welchen Stellen haben wir Themen, die schon gut laufen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in München ein Eigenbetriebsrechenzentrum, was relativ neu ist, das ist vor 7 Jahren gebaut, sehr energieeffizient, haben wir als Positivbeispiel nennen können. Wir haben aber auch das Gegenteil, wir haben Eigenbetriebsrechenzentren in den USA drüben aus den 60er Jahren in klimatischen Regionen, die permanent Kühlung brauchen. Deren Fußabdruck ist natürlich ein ganz anderer. Das heißt, da mal überhaupt das Klarheit zu schaffen, wovon reden wir denn überhaupt? Was heißt denn Nachhaltigkeit in der IT und durch die IT? Das war so der Einstieg. Dann war relativ schnell auch klar, wir brauchen überhaupt erstmal eine Übersicht, welche Themenfelder sind das? Welche Priorität genießen die? Welchen Aufwand muss ich betreiben, um sie voranzubringen? Rechenzentrum als ein Beispiel, da ist natürlich Cloudification ein Riesenhebel. Wenn ich in die Hyperscaler verlagere, habe ich am Ende einen deutlich geringeren Footprint aufgrund der höheren Effizienz dieser Rechenzentren und weil natürlich die Hyperscaler allesamt durchaus sehr interessiert sind daran, ein möglichst effizientes und auch energieeffizientes Rechenzentrum zu betreiben. Das heißt, das ist mal eines der ersten Themenfelder gewesen, was wir identifiziert haben. Jetzt aber auch ganz klar gesagt, ich kann nicht eben mal 3000 Server, die im Eigenbetriebsstand heute bei uns stehen, mal von jetzt auf gleich irgendwo hin verlagern. Das braucht natürlich eine ganz große Projektierung drumherum. Aber da ist natürlich die Idee zu sagen, ich komme zumindest mal an den Tisch mit dazu. Ich habe die Möglichkeit, in solchen Projekten überhaupt erstmal mich einzubringen aktiv. Und das ist, wie gesagt, über die eingangs erwähnte Transparenz zu schaffen, über die Awareness zu schaffen in den Köpfen. Und um das zu kriegen, und das ist ein Learning gewesen, was ich tatsächlich auch für mich erst finden musste, wir haben zu Beginn eine große Heatmap definiert. Wir haben uns angeguckt, was ist so eine Prioritätenliste, die auch abgestimmt bei uns, entsprechend dann im Managing Board und haben versucht, anhand von den Punkten dann sukzessive vorzugehen. Haben aber sehr schnell feststellen müssen, funktioniert so nicht, weil die ganz großen Bretter zu bohren am Anfang wäre vielleicht rein von der Sache her sinnvoll gewesen, hat aber in der Mangelung von Akzeptanz und dementsprechend auch Unterstützern schlichtweg nicht funktioniert. Das heißt, wir haben erstmal angefangen, Lighthouses zu finden, Themenfelder zu finden, anhand derer wir so ein bisschen auch die Vorbehalte nehmen konnten und rauskriegen konnten aus den Köpfen, dass das im Prinzip ja so ein Side-Effekt ist. Und vor allem haben wir dadurch auch geschafft, Purpose zu erzeugen. Das heißt, bei Menschen, die sich vielleicht vorher nicht groß damit beschäftigt haben, mit Nachhaltigkeit überhaupt erstmal den Willen zu erzeugen und die Lust daran zu erzeugen, zu merken, hey, das ist eigentlich ganz cool, wenn ich mal was anderes mache als das, was ich sonst üblicherweise tue. Und das ist auch mit eines der in Anführungszeichen größten Geheimnisse an der ganzen Geschichte. Wir sind in der IT eigentlich gewohnt, immer nur dann kontaktiert zu werden von Kunden, von PartnerInnen, wenn es Probleme gibt. Für eine Eskalation, für einen Incident, für irgendeinen Ausfall, dann landen die Themen bei uns in der IT. Was wir aber nicht gewohnt sind, ist mal positiv Rückmeldung zu kriegen, Dankbarkeit zu spüren, wenn etwas positiv und gut läuft. Und das ist mit einer der Aspekte, den wir geschafft haben, eben durch Lighthouses. Das heißt, wir haben ganz zu Beginn wirklich Kleinigkeiten gemacht. Wir haben einfach nur erzählt, wie wichtig es ist, vielleicht nicht mehr die Mail mit Attachment zu schicken und die PowerPoint-Datei mit einem riesen Bild drin mit 26 MB durch die Gegend zu jagen mit 12 Versionen, sondern vielleicht das Ding auf einen Online-Share in der Cloud zu schieben und den Link zu verteilen und dann an einer Version gemeinsam zu arbeiten und gleichzeitig die Bilder da drin zu komprimieren. Und das sind so Kleinigkeiten, wo natürlich die Welt nicht gerettet ist, wo am Ende des Tages der Planet deswegen nicht besser wird, was aber in den Köpfen der Menschen einen Denkprozess anstößt und diesen Hebel umlegt. Ich habe es vorhin ja kurz erwähnt, bei mir in der Prinzip privaten Thematik war das ja das Gleiche. Da hat im Prinzip die Schwangerschaft meiner Frau und die anstehende Geburt unserer Tochter dafür gesorgt, dass bei mir im Kopf ein Schalter nach dem nächsten umgeflogen ist und ich gesagt habe, okay, jetzt fange ich mal an mit Ernährung, mit Klamotten, mit ich weiß nicht was, mit wo will ich wohnen, nicht vielleicht an der Hauptverkehrsstraße, sondern irgendwo mit sauberer Luft. Da kam eins zum nächsten. Und das Gleiche passiert auch bei uns in der IT. Wenn ich den Menschen Dinge gebe, die sie verstehen, die sie greifen können, dann kommt die Programmiererin, dann kommt der Coder oder der Data Analyst oder die Kollegin im Support von alleine auf Gedanken, die vielleicht in ihrem eigenen Tätigkeitsfeld dann auch optimiert und verändert werden können. Und genau das ist das, was wir brauchen und wo wir mittlerweile ganz gut unterwegs sind.
Nimm uns da mal mit rein. Jetzt hast du diese Awareness geschaffen. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dann kommen Ideen von den eigenen Mitarbeitern von selbst. Wie geht ihr dann mit den unterschiedlichsten Ideen dann konkret um?
Also primär wichtig ist, dass wir natürlich eine Anlaufstelle sind und dass die Menschen Gehör finden. Das heißt, es wäre das Schlimmste, wenn Ideen genannt werden, die dann irgendwie abzutun und abzukanzeln, weil dann ist die Motivation auch ruckzuck wieder dahin. Nicht alle Ideen sind realisierbar, nicht alles, was da so an Gedankengängen kommt, ist tatsächlich auch umsetzbar, aber es zumindest mal ernsthaft zu betrachten und zu bewerten, ist da die Grundlage des Ganzen. Was mir ein wahnsinnig wichtiges Anliegen ist, ist, dass wir wissenschaftlich fundiert arbeiten. Ich habe ganz bewusst bei mir zwei Werkstudierende, die beide auch im Umweltmanagement studieren, an der LMU hier in München aktuell. Das heißt, die sind meine wissenschaftlich fundierte Basis. Die haben auch den ganz klaren Auftrag, mir im Prinzip dann ein Stück weit ein Korrektiv zu sein. Ich bin ITler durch und durch. Ich bin seit 24 Jahren Informatiker. Dementsprechend ist das für mich ein Thema, was ich mittlerweile ganz gut verstehe. Aber meine wissenschaftliche Grundlage liegt nicht in der Nachhaltigkeit, in Sustainability-Themen. Das wiederum erfüllen die Werkstudierenden bei mir mit ihrer Expertise, um am Ende des Tages eine fundierte, wissenschaftlich fundierte Aussage zu Themen treffen zu können und nicht auf Basis von, ich habe mal gehört oder mal gelesen bei Wikipedia oder sonst wo. Und das hat natürlich dann den konsequenten Aspekt, dass die Umsetzung von vielen Punkten sich dann teilweise auch wieder relativiert, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt so und so viel Aufwand betreiben, das, was ich am Ende rauskriege, ist aber nur minimal, weil die Wirkung vielleicht eine andere ist, als ich denken würde im ersten Moment. Bestes Beispiel, Versionierung von irgendwelchen Dateien. Ganz zu Beginn haben wir gedacht, wir müssten hier die Leute dann dazu auffordern, Daten zu löschen, die sie nicht mehr verwenden. Das tun mittlerweile aber die Storage-Systeme meistens von fast alleine. Also da ist an vielen Stellen tatsächlich schon eine Automatisierung dahinter, die man nach vorne vielleicht gar nicht wahrnimmt, gar nicht sieht. Das heißt, der Aufwand, den ich betreiben müsste, 300.000 Mitarbeitende dazu zu bringen, ihr Verhalten zu verändern, versus einer technischen Implementierung an der Rückstelle, an dem Backend-Aspekt, da muss man ein Stück weit abwägen. Das heißt, diese wissenschaftliche fundierte Betrachtung, auch den Effekt zu messen, das bildet eine Grundlage, weil am Ende des Tages natürlich das, was ich tue, von einem Unternehmen wie der Siemens AG einfach bezahlt wird. Das heißt, mein Gehalt kommt von dem Unternehmen, was am Ende sein Geld damit verdient, am Markt aktiv zu sein. Das heißt, wir haben so viel Ambitionen wir haben und so viel tatsächlich Bewusstes verändern wir tatsächlich auch wollen, am Ende ja trotzdem noch die Notwendigkeit, mit dem, was wir tun, Geld zu verdienen. Deswegen sind wir ein Wirtschaftskonzern und ich habe natürlich da schon ein Stück weit auch eine Gratwanderung zu gehen und auch zu zeigen, was investiere ich, welchen Aufwand betreibe ich, sowohl finanziell als auch was Ressourcen anbelangt und welchen Outcome habe ich dadurch. Also wo hat dann am Ende tatsächlich das Ganze auch eine wirkliche Wirkung, eine messbare Nachweisbewirkung?
Und versetzen wir uns jetzt mal so in die Situation, du hast vorher erwähnt, du hast natürlich das Glück, dass du dich den gesamten Tag über mit dieser Thematik auseinandersetzen kannst und dich intensiv damit beschäftigst, daran arbeitest, die Ziele zu erreichen und so weiter. Es gibt aber eben diese kleineren Unternehmen oder auch mittelgroße Unternehmen, die diese Thematik auch behandeln möchten, aber eben keine komplette Position zur Verfügung haben oder es auch sich nicht leisten können, diese Position zu schaffen. Deswegen wäre jetzt mal spannend, wenn wir uns mal in diese Situation reinversetzen. Ich bin ein kleines Unternehmen, mittelgroßes Unternehmen und möchte auch dieses Thema in Verbindung mit IT konkret angreifen. Wie könnte da so ein konkreter erster Schritt aussehen?
Eine wunderbare Frage, danke Christoph, weil das mich zu einem Punkt bringt. Wir hatten vorhin noch ein bisschen die Frage auch, was sind so die Grundlagen, an denen ich arbeite oder mit denen ich im Prinzip meine tagtägliche Arbeit bestreite. Und eines der Themen, was ich immer sehr gerne erwähne, sind die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, also die nachhaltigen Entwicklungsziele, die genannt worden sind und definiert worden sind, gemeinsam auf UN-Ebene. Die sind für mich eine grandiose Grundlage dafür, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur CO2 oder Klimakrise und Co. ist, sondern dass da wesentlich mehr dahinter steckt. Und warum ich das sage ist, SDG 17 ist die Collaboration oder die Partnership for the Good, das heißt das Zusammenarbeiten für ein gemeinsames Ziel. Und das ist genau der entscheidende Aspekt. Wir haben grundsätzlich sowieso nicht mehr die Zeit. Ich meine, IPCC-Weltklimabericht zeigt sehr deutlich, wie viel Zeit uns noch bleibt, wirklich in den Handeln zu kommen, um den Klimawandel zumindest halbwegs in einer kontrollierbaren Form noch zu halten. Von 1,5 Grad redet mittlerweile eigentlich so gut wie niemand mehr, aber es ist zumindest mal eine Notwendigkeit, innerhalb der nächsten 7 Jahre zu handeln. Das kriegen wir in einem Wettbewerbsgedanken sowieso nicht hin. Das heißt, wir sind eh gezwungen, das gemeinsam zu tun. Ich erlebe tagtäglich, dass die Bereitschaft dazu auch da ist. Ich stehe in einem wahnsinnig guten Austausch mit ganz, ganz vielen Unternehmungen von unterschiedlichster Größe, von ganz großen Enterprises bis hin zu KMUs, die bei uns in der direkten Umgebung auch hier sitzen und sich Inspiration holen. Und genau das ist auch der Gedanke, den ich da gerne weitergeben würde. Auch jetzt der Aufruf, jeder, der das hier hört und sagt, hey, was macht denn der da konkret? Was heißt das denn genau? Also länger als jetzt hier in einer halben Stunde Podcast, kommt gerne auf mich zu und redet gerne mit mir oder auch mit Unternehmen, von denen ihr wisst, dass die da schon aktiv sind. Wir teilen gerne, was wir an Erfahrungen gemacht haben. Wir teilen das gerne auch in vollständig veränderbarer Version. Ich nenne immer gerne Copy with Pride als Grundlage. Das heißt, was immer ich tue, gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Und ich finde es grandios und finde nichts besser, als wenn ich es irgendwo adaptiert sehe und das Siemens-Logo runter ist und dafür ein anderes Firmenlogo drauf prangert. Finde ich toll. Und das ist auch genau der Punkt. Also ich würde gerade den mittelständischen und den kleinen Unternehmen, die sind unfassbar wichtig. Die sind die tragende Säule einfach unserer Wirtschaft. Dementsprechend ist da ein Riesenhebel drin. Da ist auch ein Riesenhebel drin, wirklich echte Nachhaltigkeit zu etablieren und wirklich was zu verändern. Und ich kann da bloß appellieren, dass die IT-Verantwortlichen, dass die CIOs in solchen Unternehmungen sich aktiv vernetzen, aktiv auf die anderen zugehen, die da schon aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Möglichkeiten Themen erlebt haben und auch schon Erfahrungen gesammelt haben. Was ich auch erlebe, es kommen gerade immer mehr Unternehmungen und Startups auch am Markt, die ein anderes Gedankengut fügen. Das heißt, da geht es an vielen Stellen nicht mehr ums Geld verdienen, sondern da geht es tatsächlich darum, Gutes zu tun, etwas zu verändern, etwas zu bewegen. Und diese Startups sind ganz oft gemeinnützig, sind zumindest mal mit Open-Source-Gedanken und Co. unterwegs. Das heißt, all sowas dann auch zu nutzen und sich am Markt zu orientieren und zu gucken, was gibt es da so. Und nicht bloß die klassischen großen Dienstleister, die dann gleich, keine Ahnung, was für Riesensummen aufrufen, zu etablieren. Das ist da durchaus auch noch ein weiterer Aspekt.
Und du hast jetzt schon gesagt, eben dieser erste Schritt könnte sein, mal den aktiven Austausch mit anderen Unternehmen zu suchen, die bereits einen Schritt weiter sind. Aber wären wir da vielleicht noch ein bisschen konkreter? Hast du da das ein oder andere Ziel beobachtet, welches viele Unternehmen zu Beginn vor allem angegangen sind?
Also das Thema von vorhin kurz nochmal aufgegriffen, Cloudification ist da, glaube ich, mit einer der größten Hebel, der so oder so auf den meisten Agenten der CIOs steht, weil natürlich auch eine Kosteneffizienz damit einhergeht. Das heißt, wo ich heute Eigenbetrieb habe, wo ich heute mich um ein Datacenter kümmern muss, die Infrastruktur betreiben muss und das morgen in den Cloud-Provider schieben kann. By the way, auch da gibt es nachhaltige Versionen mittlerweile. Also es sind nicht bloß die großen 3 Hyperscaler am Markt, sondern es gibt durchaus lokale, in Anführungszeichen lokale Alternativen, die sehr nachhaltig schon unterwegs sind, ihre Rechenzentren mit erneuerbaren Energien zu 100% betreiben, die freie Kühlung verwenden und Co. Das nur am Rande erwähnt. Aber da gibt es aus meiner Sicht mit den größten Hebel, den man zu Beginn erstmal ziehen kann. Überhaupt mal sich zu betrachten, was ist mein heutiger Footprint, was sind meine heutigen Kosten, was ist heute der Aufwand, den ich betreiben muss, um dann zu sagen, das Thema Cloudification, Cloud First, kann da einen ganz großen Hebel ausmachen. Was dann wiederum an anderen Stellen auch Ressourcen schafft, Freiräume schafft, wo heute vielleicht ein Team für den Betrieb des Rechenzentrums Notwendigkeit hat, aufrechterhalten zu werden, kann ich vielleicht von den KollegInnen dann durchaus auch ein paar dann überlegen, in eine Richtung von mehr Nachhaltigkeit zu bringen und Sustainability auf deren Themenfelder zu packen. Und das macht, glaube ich, durchaus insgesamt Sinn, sich mit genau diesem Thema mal zu beschäftigen, sich da genau anzugucken, was steckt drin. Ein weiterer Aspekt, der glaube ich, auch absolut Sinn macht, ist, was an heutigen Prozessen noch manuell läuft und was digitalisiert werden kann. Da ist Print natürlich ein Riesenthema. überall, wo gedruckt werden kann, kann ich im Zweifel auch überlegen, ob ich es nicht digitalisiert abgefahren kriege. Ich denke, die Pandemie hat die letzten 2 Jahre gezeigt, dass ein sehr großer Teil dessen, was wir früher nie geglaubt haben, digital machen zu können, eben dann doch ging. Natürlich, produzierendes Gewerbe ist eine andere Geschichte. Ein Bäcker wird seine Brötchen nicht digital packen, das ist mir durchaus auch bewusst. Und da gibt es sicherlich Themen, die man einfach nicht anders machen kann, als die handwerklich zu tun und physisch vor Ort zu tun. Und das ist oft ja auch gut so. Aber an vielen Stellen gibt es, glaube ich, auch dort Möglichkeiten, Dinge zu verändern, zu digitalisieren, Einfluss zu nehmen in Abläufe, in Produktionsprozesse. Und was das Thema Nachhaltigkeit immer schön mit sich bringt, ist, an den Stellen, wo ich Energiebedarf reduziere, wo ich Aufwände reduziere, wo ich Automatismen und Effizienzen schaffe, reduziere ich im Normalfall auch immer die Kosten. Das heißt, ich habe immer einen zusätzlichen Effekt. Das heißt, so die Frage, die meistens kommt erstmal aus dem Top-Management, ja, und wie soll man das Ganze finanzieren, wo soll das Geld dafür herkommen? Ganz oft ist das ein Effekt, der danach eintritt. Das heißt, der Return on Invest kommt alleine dadurch, dass ich eine Effizienz schaffe und die Kosten senke und ich relativ zügig das, was ich an Investment tätigen muss, wieder drin habe.
Und wir kommen jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss. Deswegen die letzte Frage wäre, die aber gleichzeitig sicher eine der spannendsten ist: Was waren so die größten Learnings aus den letzten Jahren?
Tatsächlich, und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, danke dafür. Die größte erste Learning-Kurve oder die Lernkurve, die ich so gemacht habe, ist, dass eine Person alleine, selbst wenn sie zu 100% für das Thema zuständig ist, keinen Wandel erzeugen kann. Eine Transformation, und nichts weniger als das ist es, eine Unternehmenstransformation zu einer nachhaltigeren Verhaltensweise und Wirtschaftsweise, kann nur dann funktionieren, wenn das eine Durchdringung hat. Das heißt, es bringt definitiv erstmal nichts, wenn da nur eine Person sitzt. Es braucht sehr, sehr viele, und zwar in allen Richtungen. Ich brauche die Rückendeckung aus dem Vorstand, ich brauche die Rückendeckung aus der Geschäftsführung, die, wenn ich nicht habe, dann bin ich ein zahnloser Tiger. Ich brauche aber auch die Unterstützung aus den mitarbeitenden Ebenen, denn ich alleine kann gar nicht wissen, und jetzt wird auf meinen Job bezogen in der IT, was die ProgrammiererInnen oder was die Data Analysts an tagtäglichen Themen auf ihrer Nase haben. Und an den Stellen braucht es einfach in alle Richtungen gesprochen eine Gegenseitigkeit. Es braucht eine Unterstützung von allen beteiligten Parteien, damit man wirklich eine Veränderung, eine echte Veränderung erwirken kann. Und eines der weiteren sehr großen Learnings für mich war, IT ist eigentlich immer gewohnt, mit Daten arbeiten zu können, mit Transparenz arbeiten zu können, mit Standards zu definieren und im Prinzip vorhandene, existierende Standards nutzen zu können. Dem ist bei Nachhaltigkeit in der IT an vielen Stellen selbst heute noch nicht so. Das heißt, sehr, sehr, sehr simple Fragen, die ich ganz zu Beginn zum Beispiel mal gestellt habe: Wie hoch ist denn bitte mein Footprint, mein Energiebedarf, wenn ich jetzt eine Stunde in einem Collaboration Call bin, wenn ich irgendwo meine Kamera anhab und es sind noch 50 weitere Menschen mit dabei? Diese Frage ist bis heute unbeantwortet, und zwar von allen großen Herstellern. Das heißt, egal ob jetzt bei Teams, bei Zoom, bei Google Meet oder Co., nirgendwo kriege ich eine valide, wissenschaftlich fundierte Aussage dazu. Es gibt so ein paar wenige Quellen, die man findet im Internet, aber nichts davon ist wissenschaftlich fundiert. Und das ist auch ein großes Learning. An vielen Stellen gibt es keine Standards. Es gibt auch keinen, der einem irgendwie sagen kann, mach das so und so, dann ist es richtig, sondern man hat ein Stück weit auch Neuland zu bestreiten, und man ist da an vielen Stellen auch so der typische Frontrunner und dann macht jetzt erstmal Dinge und probiert sie aus. Und das ist, glaube ich, etwas, was in die Köpfe auch rein muss, dass man an vielen Stellen nicht darauf warten sollte, bis es irgendjemand anderes gemacht hat, sondern auch mal selber machen kann und einfach sich auch mal trauen, Dinge zu tun, auch wenn sie vielleicht am Anfang nicht klar sind, ob es zum Erfolg wird oder nicht, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Und im Kontext von Wegstrecke auch ein Learning für mich: Die IT ist gewohnt, agil zu arbeiten. Das ist nicht bloß ein Buzzword, sondern tatsächlich eine gelebte Kultur an vielen Stellen heutzutage in den Projekten. Agil kommt mit dem Begriff Sprint daher. Nachhaltigkeit ist allerdings ein Marathon. Also auch das muss in den Köpfen tatsächlich erstmal ankommen. Und ist bei mir erstmal ankommen gekommen am Anfang, dass ich hier nicht ganz kurz mal schnell Quick-Wins erzielen kann und innerhalb von einem halben Jahr einen Großteil der Themen einfach vom Tisch kriege. Man braucht teilweise einen extremst langen Atem und man muss sich extremst lange mit den Themen beschäftigen, ohne dass man einen direkten Erfolg sieht. Das ist eh aber sowieso ein Thema, und auch das ist ein Learning für mich gewesen. Nachhaltigkeit per se heißt ja, dass ich heute eine Aktivität durchführe, die im besten Fall gar keine Wirkung hat im Kontext von Umweltveränderungen, nämlich dass die Umwelt einfach bleibt, wie sie ist oder vielleicht ein Stück besser wird. Und das aber auch erst vielleicht in 10, 15 oder in 20 Jahren. Das heißt, ich muss mich ein Stück weit davon verabschieden, immer sofort Erfolge zu sehen von dem, was ich tue. Das war tatsächlich auch eines der größten Learnings für mich.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.